Dieser Podcast wird Ihnen präsentiert von den Vaudois Versicherungen, dem Versicherer für KMU und Selbstständige.
NZZ Akzent. An diesem Ort sind alle willkommen, egal zu welchem Gott sie beten. Es ist ein leerer, dunkler Raum. Auf großen Leinwänden laufen Videos, eine Art Installation. Wir hören abwechselnd hebräische Klänge, dann arabischen Gesang. Es hat so ein bisschen Museumscharakter. Revat, du warst dort, das ist nämlich in Abu Dhabi, der Hauptstadt der Vereinigten Arabischen Emirate. Was hat es mit diesem Ort denn genau auf sich?
Nadine, dieser Raum, das ist ein Teil des sogenannten Abrahamic Family House. Und das ist so ein interreligiöser Komplex, wo sich eine Moschee, eine Synagoge und eine Kirche befinden. Und dieses Family House, das soll zum Verständnis und zum Dialog zwischen den drei abrahamitischen Religionen beitragen. Also eben dem Christentum, dem Islam und auch dem Judentum. Und das wurde 2023 fertiggestellt und ist eigentlich so ein Symbol der Interreligiosität, der Toleranz, die eben in den Emiraten sehr, sehr wichtig ist. Und diese Moschee, diese Synagoge und die Kirche, die sind auch alle in dem gleichen Stil gebaut und alle gleich groß, eben um zu zeigen, dass keine Religion wichtiger oder bedeutender ist als die andere. Und das zeigt auch die Vereinigten Arabischen Emirate, die sind Juden gegenüber so tolerant und so israelfreundlich wie kein anderes arabisches Land. Und daran hat bislang auch der Krieg im Gazastreifen nichts geändert.
Während immer mehr Staaten den diplomatischen Druck auf Israel erhöhen, halten die Emirate weiterhin zum jüdischen Staat. Warum und ob diese Freundschaft auch Grenzen hat, erklärt Israel-Korrespondent Revat Hoffer. Ich bin Nadine Landert. Revat, du warst in den Vereinigten Arabischen Emirate unterwegs. Gibt es denn dort so eine Art jüdische Community, wenn die Menschen dort so willkommen sein sollen?
Allerdings, man weiß es nicht genau, aber es leben wohl mehrere tausend Jüdinnen und Juden in den Emiraten. Und im Vergleich zu anderen arabischen Staaten ist das sehr, sehr viel. Also es gibt kaum noch jüdische Communities in der arabischen Welt. Und ich habe mir das genauer angeschaut, nämlich bei so einem traditionellen Schabbat-Essen. Also gläubige Jüdinnen und Juden am Freitagabend, also am Abend vor dem wichtigsten Tag, dem Schabbat, dem Ruhetag, begrüßen sie eigentlich eben diesen Schabbat. Und ich war dort in der Villa eines Rabbis, also eines jüdischen Geistlichen, wo 20 Jüdinnen und Juden eben gemeinsam gebetet, gesungen und auch gegessen haben. Und da waren einige Menschen, einige Jüdinnen und Juden, die dort gelebt haben, aber auch einige, die aus Israel zu Besuch kamen. Und eigentlich alle, die dort waren, die dort am Tisch gesessen haben, mit denen ich geredet habe, die loben die Emirate. Sie wollten dort anonym bleiben, ich konnte dort nichts aufnehmen, aber einige haben mir gesagt, sie fühlten sich hier sicherer als in Europa, also wo aus ihrer Sicht der Antisemitismus grassiere, seitdem der Gaza-Krieg ausgebrochen ist. Sie haben mir gesagt, hier sei eben Toleranz staatlich verordnet und sie wären sich sicher, dass falls sie irgendwann mal als Juden oder auch als Israeli beleidigt worden wären, hätte es sofort Konsequenzen gegeben.
Und ist das auch so? Also gehen die Emirate dann stärker gegen so Beleidigungen zum Beispiel vor?
Ja, das ist so. Also in den Wochen nach Kriegsbeginn haben sie mir auch gesagt, sie hätten dort ein bisschen mehr aufgepasst, wären vorsichtiger gewesen. Aber keiner von ihnen hat dort jetzt eigentlich Angst. Und es gab auch einen Fall im vergangenen Jahr, wo ein Rabbi von Ausländern in den Emiraten ermordet worden ist. Und dort wurde auch sofort dagegen vorgegangen. Die Täter wurden gefasst und zum Tode verurteilt. Also man greift dort wirklich hart durch. Und all das wäre vor wenigen Jahren, also dieses jüdische Leben in diesem muslimischen Land, noch undenkbar gewesen.
Was hat sich denn geändert?
Vor ziemlich genau 5 Jahren wurden die Abraham-Abkommen beschlossen, die von Donald Trump, der damals auch US-Präsident war, ausgehandelt wurden.
Ladies and gentlemen, the President of the United States, accompanied by the Prime Minister of the State of Israel, His Highness, the Minister of Foreign Affairs and International Cooperation of the United Arab Emirates.
Und 2020, da sind Benjamin Netanyahu, der israelische Ministerpräsident, und der Außenminister der Emirate im Weißen Haus zusammengekommen. Und die sitzen da draußen an so einem langen Tisch mit Donald Trump auch und unterzeichnen diesen Friedensvertrag.
Will now sign the Abraham Accords. They will each sign 4 copies.
Die Emirate waren nicht das einzige arabische Land, was die Beziehung normalisiert hat, aber schon das Wichtigste eigentlich. Und dieser Moment vor 5 Jahren, 2020, dieser Friedensvertrag zwischen Israel und den arabischen Ländern, die Teil dieses Abraham-Abkommens waren, das sollte eigentlich der Beginn von einem neuen Nahen Osten sein. Also man wollte mehr auf Handel und Zusammenarbeit setzen statt alter Konflikte. Und Israel sollte eben auch mehr in diese arabische Region integriert werden.
Jetzt ist die Welt seit dem 7. Oktober 23, seit dem Hamas-Terrorangriff, eine andere. Also die wenigen arabischen Staaten, die eine Beziehung zu Israel haben, die kritisieren die israelische Regierung scharf wegen des Krieges in Gaza. Und auch westliche Staaten haben den diplomatischen Druck auf Israel erhöht. Wie verhalten sich denn jetzt die Vereinigten Arabischen Emirate?
Ja, da ist es wirklich ganz anders. Also Israels Botschaft in Abu Dhabi, in der Hauptstadt der Emirate, bleibt die einzige diplomatische israelische Vertretung im Nahen Osten, die voll besetzt und voll funktionsfähig ist. Und beim israelischen Unabhängigkeitstag Ende April, da hat die Botschaft dort sogar eine Feier veranstaltet, wo emiratische Politiker aufgetaucht sind. Also in den anderen arabischen Staaten, wie zum Beispiel Ägypten oder Jordanien, die offiziell auch Beziehungen mit Israel haben, da wäre das undenkbar gewesen nach dem 7. Oktober. Und zum Beispiel auch in diese anderen Länder, also nach Kairo in Ägypten oder nach Amman in Jordanien, da kann man aus Israel gar nicht mehr direkt hinreisen. Aber aus den Emiraten, da starten jeden Tag über 10 Flugzeuge nach Tel Aviv. Es gibt zwar auch leichte Kritik an der Kriegsführung im Gazastreifen. Du hast es ja auch gesagt, das gibt's ja auch außerhalb von der arabischen Welt, von anderen Staaten. Aber Beamte der Emirate und auch Diplomaten, mit denen ich dort geredet habe, als ich da war, die haben mir alle versichert, die Beziehungen zu Israel, die werden auf jeden Fall nicht zerbrechen.
Jetzt, um das auch mal geografisch ein bisschen einzuordnen, das ist ja kein Nachbarland. Also die Emirate sind deutlich südlicher von Israel. Ich nehme an, die Distanz hat aber damit nichts zu tun, oder? Warum ist das so? Warum tanzen die Emirate da so ein bisschen aus der Reihe im Nahen Osten?
Ja, das stimmt. Die Emirate sind geografisch weit weg. Also man fliegt fast 4 Stunden dahin aus Israel. Aber die Geografie hat damit nur bedingt etwas zu tun. Und warum das so ist, die Frage habe ich mir natürlich auch gestellt, habe ich unter anderem mit Ebtissam Al-Kebbi gesprochen. Und ich treffe sie. Sie ist eine Forscherin aus den Emiraten in einem luxuriösen Café in einer Shopping Mall in Dubai, in der anderen großen Stadt in den Vereinigten Arabischen Emirate. Sie trägt ein Kopftuch und eine große, relativ teure Sonnenbrille. Und ich habe sie gefragt, weil sie die Direktorin der Denkfabrik Emirates Policy Center ist.
Middle power, you can describe it, trying to stabilize the region through many initiatives, one of them Abrahamic Accord.
Und was hat sie dir gesagt?
Sie hat mir eben gesagt, es gibt auch ein starkes Eigeninteresse der Emirate an diesen Beziehungen zu Israel, denn die Emirate brauchen eigentlich nichts mehr als Stabilität im Nahen Osten, vor allem um wirtschaftlich zu wachsen.
The more stabilized this region, the more UAE benefit and gain a lot from prosperity and stability.
Und sie hat mir eben auch gesagt, der ganze Wohlstand der Emirate, der hat früher vielleicht mal irgendwann auf Öl und Gas beruht, aber jetzt ist es eigentlich Vernetzung, was das Wichtige ist. Und das funktioniert eben nicht mehr, wenn diese Region instabil ist. Also der Tourismus, der Handel, das Immobiliengeschäft, das ist viel wichtiger geworden als früher noch die fossilen Rohstoffe. Und eigentlich die Emirate, die haben etwas geschafft, was viele Golfstaaten kopieren wollen.
Wir sind gleich zurück.
Als Unternehmerin oder Unternehmer sind Sie 100% bei Ihrem Projekt. Wir 100% bei Ihrem Schutz. Bei der Woodwards begleiten wir Sie rasch, präzise und langfristig mit einer vertrauenswürdigen Ansprechperson, die Ihnen jederzeit zur Seite steht. So können Sie sich auf das Wachstum Ihres Geschäfts konzentrieren und Ihren Unternehmergeist frei entfalten.
Also die Vereinigten Arabischen Emirate wollen diese freundschaftliche Beziehung zu Israel behalten, um für Sicherheit im ganzen Nahen Osten zu sorgen, wovon sie also am Ende auch profitieren.
Das stimmt, sie brauchen diese Stabilität und das hat mir auch Ali Rashid Al-Nuaimi bestätigt. Das ist ein Abgeordneter des Nationalrats in den Vereinigten Arabischen Emiraten.
First of all, you have to understand the vision of the UAE when it comes to peace.
Und ich habe ihn in seiner großen Villa in Abu Dhabi getroffen. Da hat er so einen großen Empfangssaal, wo die Flagge der Emirate steht. An der Wand, da hängt ein Porträt des Präsidenten Mohammed bin Zayed. Am Eingang stehen Leibwächter. Also es war schon ziemlich beeindruckend. Und er sagt eben auch dasselbe, die Emirate, die brauchen die Stabilität, die brauchen Ruhe in der Region, damit sie weiter wachsen können.
Without in the UAE having peace, we will not be able to develop our nation as we did.
Und jetzt aber der Krieg in Gaza, also der Plan Israels, ja auch die muslimische Bevölkerung zu vertreiben, ist das denn kein Thema?
Doch, das ist auf jeden Fall auch in den Emiraten ein Thema und das beschäftigt dort Politiker, Experten, mit denen ich geredet habe. Und im Gespräch, da verurteilt Al-Nuaimi als allererstes den Terrorangriff der Hamas vom 7. Oktober. Und danach verurteilt er aber allerdings auch die israelische Reaktion auf diesen Terrorangriff als Rachefeldzug.
I told them, look. Don't put the Palestinian people in Gaza in the same basket with Hamas.
Und er sagt eben, Israel darf den Fehler nicht machen, die Hamas und die unschuldigen palästinensischen Zivilisten in die gleiche Schublade zu stecken. Und er sagt eben, das wäre leider geschehen. Aber was da Al-Nuaimi eben über die Hamas sagt, dass er das so in den Vordergrund stellt, das ist auch eine Erklärung für die israelfreundliche Positionierung der Emirate. Denn die Machthaber am Golf, die Emiratis, die sind insgeheim eigentlich ziemlich glücklich darüber, dass Israel eben mit so einer Härte gegen die Hamas und gegen den Hisbollah in Libanon vorgeht. Also Islamisten mit Sturmgewehren, das ist wirklich das Letzte, was die bei sich haben wollen. Die Muslimbruderschaft ist schon seit über 10 Jahren als Terrororganisation in den Emiraten verboten. Die Hamas wird finanziert vom Katar, was ein großer Rivale der Emirate ist. Die Hisbollah wird vom Iran unterstützt, was auch ein Konkurrent, manche sagen sogar ein Feind der Emirate ist.
Das heißt also, die Emirate nehmen eigentlich das humanitäre Leid in Gaza auch ein bisschen in Kauf, weil Israel die Hamas bekämpft.
Ein bisschen, allerdings ist es nicht so, dass das humanitäre Leid sie nicht kümmert. Die Emirate, die haben immer auch schon lange Evakuierungsflüge aus Gaza gemacht, damit Menschen, also Palästinenser in den Emiraten behandelt werden können. Sie hatten ein Feldhospital im Gazastreifen. Also das ist ihnen schon wichtig, aber all das können sie auch nur tun, weil sie eben diese engen Beziehungen zu Israel haben.
Und doch, der Krieg in Gaza wird jetzt ja auch immer noch brutaler geführt. Also wenn das so weitergeht, könnte diese Freundschaft dann vielleicht doch zerbrechen?
Nein, ich glaube wirklich nicht. Ich glaube, die Emirate haben damals vor 5 Jahren eben eine Entscheidung getroffen, an der sie bis heute festhalten, weil sie eben glauben, dass es ihnen strategische Vorteile bringt. Also sie sind zwar wütend natürlich, dass die Palästinenser im Gazastreifen womöglich vertrieben werden, dass offensichtlich dieser Krieg im Gazastreifen nicht nur der Hamas gilt, sondern jetzt, wie einige rechtsextreme Minister in Israel gesagt haben, eben auch Vertreibungspläne durchgeführt werden sollen. Aber grundsätzlich, unterm Strich, bleiben eben diese ähnlichen Interessen. Die Hamas wird von den Emiratis gehasst. Sie soll keine Rolle spielen nach diesem Krieg. Das ist auch das, was Israel will. Und es könnte eben sein, dass die Emirate nach dem Krieg, wenn dieser Krieg irgendwann mal vorbei ist, auch eine Rolle spielen, wegen ihrer Beziehungen zu Israel, eine Rolle beim Wiederaufbau und vielleicht sogar bei einer Nachkriegsordnung. Aber das haben ja auch alle in Abu Dhabi, in Dubai gesagt, dazu muss sich auch Israel bewegen. Muss sich Israel bewegen für eine politische Lösung für diesen Konflikt mit den Palästinensern. Und wenn diese ausbleibt, dann hat, glaube ich, auch die tiefe Freundschaft mit den Emiraten ihre Grenzen.
Rivat, vielen Dank dir für diese Einordnungen.
Sehr gerne, Nadine. Und liebe Grüße nach Zürich.
Ja, und das war unser Akzent mit Rivat Hofer aus Tel Aviv. Und wenn ihr mehr wissen wollt über die aktuelle Situation im Nahen Osten, dann wäre vielleicht ein Probeabo etwas für euch. Alle Infos findet ihr in den Shownotes. Ich bin Nadine Landert. Bis bald.